Es geht in der anschließenden Predigt und in der ganzen Predigtreihe um die Frage, wie können wir als Christen unsere gute Botschaft, das Evangelium, glaubwürdig und überzeugend weitergeben. Diese Frage stellen nicht nur wir uns, die haben sich schon viele Christen vor uns gestellt. Einer der ersten, der sich diese Frage stellte und Antworten suchte, war natürlich der Apostel Paulus. Und Herr Birnstiel hat mich gebeten, eine solche Begebenheit von ihm aus der Apostelgeschichte vorzulesen, Apostelgeschichte 26. Es ist eine ganz besondere Situation. Paulus sieht sich einem König gegenüber. Es ist auf eine Weise fast so was wie eine Privataudienz. Paulus und der König, die beiden ganz alleine, führen sozusagen ein Gespräch übers Evangelium. Und gleichzeitig befinden sie sich vor vielen Zuhörern der allerhöchsten Kategorie. Es ist ein Treffen im alten Schloss, kann man sagen, im Königspalast in Caesarea. Und Paulus ist dort nicht als freier Mann, sondern als jemand in Untersuchungshaft, der schon 2 Jahre im Gefängnis gehalten wird, weil die Juden ihn angeschuldigt hatten. Er hätte etwas gegen ihre Religion unternommen. In Caesarea wird er gefangen gehalten. Dort ist gerade ein neuer Gouverneur eingesetzt worden von der römischen Zentralregierung aus, Gouverneur Festus. Und um ihm Ehre zu erweisen, kommt der jüdische König Agrippa zu einem Antrittsbesuch nach Caesarea. Festus und Agrippa unterhalten sich und bei der Gelegenheit bringt Festus auch den Fall Paulus zur Sprache, weil er selber diesen Fall nicht richtig handeln kann. Er weiß nicht, was er mit Paulus anfangen soll. Diese Fragen um jüdische Religionsstreitereien, das geht dem Festus über den Kopf. Er ist ein Heide, er kennt sich da nicht aus. Und dann sagt er zu Agrippa, eigentlich wäre das eine Sache für dich. Und da sagt Agrippa dann, am liebsten würde ich diesen Mann einmal kennenlernen und selbst hören, was er zu sagen hat. Und Festus gibt ihm zur Antwort, morgen sollst du dazu Gelegenheit bekommen. Und jetzt lese ich schon ein paar Verse vom Kapitel 25 wegen des Übergangs. Und so geschah es. Am folgenden Tag erschienen Agrippa und Berenike in prunkvoller Aufmachung und begaben sich in den Audienzsaal, begleitet von hohen römischen Offizieren und von den angesehensten Persönlichkeiten der Stadt. Und Paulus wurde auf Anordnung des Gouverneurs aus dem Gefängnis geholt. Darauf ergriff Festus das Wort. König Agrippa, und ihr alle, die ihr heute mit uns zusammen seid, hier seht ihr den Mann, dessen wegen mich das ganze jüdische Volk so heftig bedrängt. Sowohl in Jerusalem als auch hier in Caesarea haben sie mich bestürmt. Er dürfe nicht am Leben bleiben. Was mich betrifft, konnte ich allerdings nicht feststellen, dass er irgendetwas getan hätte, worauf die Todesstrafe steht. Doch weil er verlangt hat, dass sein Fall vor seine Majestät, den Kaiser, kommt, habe ich beschlossen, ihn zum Kaiser nach Rom zu schicken. Nur verfüge ich vorläufig in dieser Angelegenheit über keinerlei zuverlässige Informationen, die ich an unseren Herrscher weitergeben könnte. Deshalb habe ich ihn euch und besonders dir, König Agrippa, vorführen lassen, in der Hoffnung, dass ich nach dieser Vernehmung imstande bin, einen Bericht abzufassen. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen nach Rom zu schicken, solange ich keine konkreten Angaben über die Beschuldigungen machen kann, die gegen ihn vorgebracht werden. Und jetzt kommt die persönliche Evangelisation von Paulus. Und man kann die Geschichte auf 2 Arten hören und lesen. Von Paulus her, was für eine Strategie wendet er an, um den König vom Evangelium von Jesus zu überzeugen? Man kann sie von Agrippa her hören und lesen. Was für Wünsche hat Agrippa? Und wie hört er diese Nachrichten von Paulus? Und wie reagiert er drauf? Hören Sie selber. Nun wandte sich Agrippa an Paulus und sagte, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann dann seine Verteidigungsrede. Angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusagen erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes 12-stämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusagen zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt. Und das ausgerechnet von Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden. Und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, Herr, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast. Und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden. Und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war. Und ich verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihren verkehrten Weg zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war und mich umzubringen versuchten. Doch Gott kam mir zu Hilfe. Und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse, und dass er als erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Als Petrus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Gouverneur Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist verrückt geworden. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr. Und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von all dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin, abgesehen natürlich von den Fesseln. Nun erhoben sich der König und der Gouverneur und ebenso Berenike und alle anderen, die an der Zusammenkunft teilgenommen hatten. Beim Verlassen des Saales unterhielten sie sich über das, was Paulus gesagt hatte. Dieser Mann, so lautete das einhellige Urteil, tut nichts, was den Tod oder auch nur eine Gefängnisstrafe verdient. Und Agrippa sagte zu Festus, der Mann hätte freigelassen werden können, wenn er nicht verlangt hätte, dass sein Fall vor den Kaiser kommt.
Ja, hoffen wir, dass Agrippa dann noch Christ geworden ist, das wissen wir leider nicht. Aber es ist eine eindrückliche Begebenheit. Ich denke, Sie kennen, ich weiß es nicht, ob ich das richtig ausdrücke. Übrigens, wenn Sie denken, dass ich sonst eine bessere Ausstrahlung habe, als, ich muss noch was in Ordnung bringen, sagt mir da meine Tochter. Falls Sie denken, ich hätte sonst eine bessere Ausstrahlung als heute, dann kann das daran liegen, dass die Lichtanlage hier vorne nicht funktioniert. Also, das wäre dann der Punkt. Also vielleicht, also Sie kennen das nicht, ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, den Scheuchi Jokoi. Die Geschichte von ihm möchte ich Ihnen erzählen. Wir schreiben das Jahr 1973, der Schauplatz, eine kleine Insel namens Guam. Da haben wir hier. Hier sehen wir die Philippinen, Taiwan, Guam. Zwei Fischer sind eines Abends damit beschäftigt, die Netze am Fluss zu überprüfen, als sie vor ihnen eine schmächtige Gestalt vorbeihuschen sahen. Sie liefen der Person nach und nach kurzer Verfolgungsjagd konnten sie diesen Mann überwältigen. Es war ein Japaner, wie sich herausstellte. Und man zog einen Übersetzer bei. Und alle staunten nicht schlecht, als man feststellte, dass dieser Mann seit dem Zweiten Weltkrieg hier auf dieser Insel lebt. Er war ein Sergeant der kaiserlich-japanischen Armee. Seit 28 Jahren lebte er im Dschungel. Er war immer noch der festen Überzeugung, dass der Krieg noch nicht zu Ende sei. 28 verlorene Jahre, 28 Jahre gelebt wie ein Tier, 28 Jahre Angst und Flucht, 28 Jahre, die er als freier Mann mit seiner Familie und Angehörigen hätte leben können. Zwar hatte er Flugblätter erhalten, mit dem Hinweis, dass der Krieg nun beendet sei, aber das hielt er für eine List des Feindes. Vielleicht schüttelt er jetzt den Kopf und sagt, so dumm kann ja niemand sein. Und wir übersehen dabei die Parallele zu unserem Leben. Warum? Seit dem Sündenfall lebt der Mensch genau in dieser Situation. Er ist auf der Flucht. Er steht im Krieg mit seinem Schöpfer und meint immer noch, es sei Krieg und noch kein Friede eingetreten. Und wir als Christen haben eine ausgezeichnete Nachricht. Wir haben ja auch unsere Flugblätter, die wir verteilen, zum Beispiel am Staufacher. Und lesen sie, Leute, und die nehmen das gar nicht ernst, dass Gott Frieden gemacht hat mit uns. Wir müssen uns nicht vor Gott verstecken, können wir den Menschen sagen. Er will Friede mit uns machen und er liebt jeden Menschen. Diese Tatsache ist Jesus so wichtig, dass kurz bevor er nach seiner Auferstehung zum Vater zurückgeht, seinen Jüngern Folgendes sagt. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das war das Letzte, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Wir können also davon ausgehen, dass das die wichtigste Aufgabe schlechthin ist, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Wenn wir die Gelegenheit hätten, bevor wir jemanden verlassen, noch ein letztes Mal zu sprechen, wenn wir jetzt nicht ganz hohle Menschen sind, dann würden wir doch versuchen, diese letzte Gelegenheit zu nutzen, um das Allerwichtigste mitzuteilen. Und nicht uns zu verlieren in irgendwelchen Blabla und so noch ein paar Witze zu bringen und dann hoi, tschüss. Dann möchten wir doch noch das sagen, was uns wirklich am Herzen liegt. Und was wir denken, was für den anderen ganz wichtig ist. Und Jesus gibt hier ganz zuletzt nochmal den klaren Auftrag seinen Jüngern, dass sie die Botschaft des Friedens verbreiten sollen. Wir können davon ausgehen, deshalb, dass das eigentlich die wichtigste Aufgabe schlechthin ist für uns Christen und für Gemeinde Jesu. So wollen wir uns in dieser Predigtreihe über diesen Auftrag Gedanken machen und so hoffe ich, wie wir das auch eingangs gehört haben, dass wir neu uns motivieren und ermutigen lassen, diesen Auftrag wirklich auszuführen. Und heute werde ich zuerst einmal so etwas Grundlegendes sagen. Und die nächsten beiden Male versuche ich etwas praktischer zu werden. Mal sehen, ob das euch hilft, ich weiß es nicht. Es entspricht auch unserer Gemeindevision. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Das ist nichts anderes als eine andere Formulierung des Auftrages, den Jesus gegeben hat, nämlich, dass wir beteiligt sind. Nicht, dass jemand anders, das ist auch gut, wenn das die anderen machen, aber dass wir selber, dass wir beteiligt sind und dass Menschen durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden, dass sie sagen können, ach super, dass es die Gemeinde am Helvetiaplatz gibt, weil durch diese Gemeinde bin ich auf Jesus aufmerksam geworden. Oder super, dass ich den Arbeitskollegen hatte, der geht, glaube ich, so in eine Gemeinde am Helvetiaplatz. Durch den bin ich überhaupt mal angestoßen worden, über den Glauben intensiver nachzudenken. Das ist unsere Gemeindevision. Eine wichtige Voraussetzung, um diesen Auftrag zu erfüllen, wenn wir Menschen die beste Botschaft weitergeben wollen, müssen wir wissen, dass Gott jeden Menschen liebt. Jeder Mensch ist ein Geliebter Gottes. Gottes Liebe ist eine Liebe, die sich verschenkt. Die ganze Bibel, das Alte und Neue Testament, zeugen von der unbändigen Liebe Gottes zu uns Menschen. Sie gipfelt in der Hingabe und im Opfer seines Sohnes. Man könnte es nicht besser ausdrücken, als es sein Wort ausdrückt im Johannesevangelium, diese bekannte Stelle, wo ich nie müde werde, sie immer wieder zu bringen. Ich weiß nicht, in wie vielen Predigten ich diesen Vers habe. Aber es gibt kaum einen Vers, der präziser trifft, was Gott für uns tut. Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gottes Liebe war so unbeschreiblich groß und ist so unbeschreiblich groß, dass er seinen eigenen Sohn in diese rücksichtslose Welt schickte. Eine Welt, die nicht verstanden hat, ihn verstoßen und hingerichtet hat. Das wäre etwa so, wie wenn ich eines meiner Kinder in den Krieg an die vorderste Front schicken würde, im Bewusstsein, dass es das kaum überleben wird. Wie es im Johannesevangelium weiter heißt, ging es Gott auch nicht darum, um die Verurteilung der Menschen. Ich finde es wichtig, dass man in der Bibel manchmal weiterliest und nicht nur so die Verse kennt, die jeder kennt, sondern das ist der folgende Vers, denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das war die Sendung von Jesus. Warum? Die Welt ist verloren. Die Welt ist verurteilt. Für das musste Jesus nicht kommen, um diese Verurteilung nochmals zu bestätigen, sondern ist gekommen, um zu retten. Wir sind bereits verurteilt. Gott wollte damit das Urteil, das uns in die Hölle bringt, beseitigen. Das war sein Anliegen. Gottes Liebe will das. Der Gott, der uns im Alten und Neuen Testament begegnet. Es gibt übrigens immer wieder Menschen, die unterscheiden zwischen dem Gott im Alten Testament, sagen sie, das ist der Gott des Gerichtes, der Krieg führt und weiß ich was, und der Gott im Neuen Testament, das ist der Gott der Liebe. Alles Quatsch. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament begegnet uns ein und derselbe Gott, und es ist der Gott der Liebe, der auch Gericht hält. Aber zuerst und vor allem ist er der Gott der Liebe. Seine Liebe und sein Wunsch, dass Menschen gerettet werden, ist überall, auch im Alten Testament, sichtbar. Seinem Volk, das ihn verworfen hatte, wo er hätte sagen können, okay, ich lasse euch, macht was ihr wollt, ihr interessiert mich überhaupt nicht mehr, ich habe mich euch offenbart, ihr habt mich verworfen. Diesem Volk sagt er Folgendes. Aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt um, kehrt schleunigst um. Warum wollt ihr in euer Verderben laufen? Was ist der Gott im Alten Testament? Ist derselbe wie im Neuen. Das ist nämlich der Gott, der retten will. Der Gott, der sich erbarmen will über jeden Menschen. Gott freut sich, wenn er gnädig sein kann. Er freut sich nicht, wenn er Gericht halten muss und strafen. Jesus erzählte das mit verschiedenen Geschichten, die wir auch im Lukas-Evangelium 15 finden können. Gibt es einige Geschichten, wo jemand etwas verliert und wieder findet. Bis dahin zur bekannten Geschichte, wo der vom verlorenen Sohn, der wieder zurückfindet. Und am Schluss, also das Kapitel hat wie ein Rhythmus, da heißt es immer wieder, und ich sage euch, Jesus sagt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Da schlägt das Herz Gottes. Da freut sich Gott, wenn Menschen umkehren, wenn sie nicht mehr dem Gericht verfallen sind, sondern wenn sie gerettet sind. Und Jesus hat sich das viel kosten lassen. Seine Liebe zu uns Menschen ist erstaunlich. Seinen Kritikern sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, eben sich zu verschenken und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich bin nicht gekommen, um ein schönes Leben zu führen. Ich bin nicht gekommen, um mit euch gebildeten, hohen Theologen zu diskutieren. Ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben für viele. Das ist meine Sendung. Eben das ist die Liebe, die sich verschenkt. Sie verschenkt sich jedem Menschen. Übrigens waren die ersten Juden, die Christen wurden der Überzeugung, dass die Rettung und somit die Liebe Gottes nur für das Volk Israel da sei. Das war eine große Diskussion unter den Judenchristen. Könnt ihr auch in der Apostelgeschichte mitverfolgen. Gott erteilte dann Petrus seine Lektion. Petrus wurde von einem römischen Hauptmann Cornelius gerufen. Petrus war sich bewusst, dass er als Jude eigentlich keinen Umgang mit diesem Mann pflegen durfte, geschweige denn sein Haus zu betreten. Aber Gott bereitet ihn in einer Vision vor. Das könnt ihr alles selber nachlesen in Kapitel 10 der Apostelgeschichte. Und dann ging er eben, weil Gott ihn vorbereitet hatte, praktisch fast ein bisschen innerlich widerwillig zu diesem Cornelius in sein Haus. Und da stellte er etwas ganz Erstaunliches fest. Er sagte, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Das war eine riesige Erkenntnis, das war ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für jeden, jeden, der Gott ernst nimmt, hat Zugang zu Gott Israels. Es gibt immer wieder Christen, die behaupten, dass Gott seine Erwählten liebt. Dass die Liebe Gottes sich auf die Menschen beschränkt, die erwählt sind. Es gibt ganz theologische Strömungen, die auch in unserer Gemeinde ihre Spuren hinterließ. Doch Paulus schrieb dem Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich weiß die Antwort dieser Leute, die sagen, dass Gott nur die Erwählten liebt, die von Anbeginn der Welt erwählt sind zum Heil. Dann sagen sie nämlich, dass alle hier Menschen gerettet werden, heißt eigentlich, dass alle Menschen, die erwählt sind, gerettet werden. Sie sind der tiefen Überzeugung, dass das so ist. Und es gibt auch sprachliche Argumente, weil alle ja nicht immer alle sind. Wenn in Zürich ein Riesenfest ist, sagt man auch, alle Zürcher waren auf der Straße am See, es war ein Riesendurcheinander. Aber jeder von uns weiß, da waren nicht alle da, da gab es noch einige, die saßen zu Hause vor dem Fernseher, andere interessierten sich überhaupt nicht für das Fest und so weiter. Einige spielten Minigolf, andere gehen schwimmen. Es waren nicht wirklich alle. Und mit diesem Gedanken sagt man, dass alle meint auch nicht alle. Wer das so sehen will, soll das so sehen. Ich meine, dass die Schrift deutlich macht, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist. Jedem Menschen wird die Liebe Gottes angeboten. Paulus schrieb dem Timotheus, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Allen Menschen. Wenn wir Menschen begegnen, so wissen wir, dass dieser Mensch, egal welche Nationalität, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal welche gesellschaftlichen Stellung, egal ob er verwahrlost oder ob er zur höheren Gesellschaft gehört, egal was auch immer, es ist ein Mensch, den Gott liebt und für den Jesus gestorben ist. Und wenn es anders ist, dann überlassen wir das Gott. Aber wir gehen mit dieser Überzeugung, begegnen wir Menschen, dass wir wissen, jeder Mensch, der mir begegnet, ist im Grunde genommen ein Geliebter Gottes. Für ihn ist Jesus gestorben am Kreuz. Und wenn er sich Jesus zuwendet, so wird er gerettet und kommt dann in den vollen Genuss der Liebe Gottes. Das ist wichtig. Sonst überlege ich immer, wenn ich jemanden sehe, gehört der jetzt zu den Erwählten? Nee, den lassen wir. Ich glaube, der ist nicht erwählt. Das erste Mal hat er mich so böse angeguckt, dass ich ihn auf Jesus angesprochen habe. Das ist bestimmt nicht erwählt. Wenn er erwählt wäre, wäre er vielleicht offener. Jeder Mensch, für jeden Mensch ist Gottes Liebe da. Und der größte Liebesbeweis Gottes ist das Opfer seines Sohnes. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Beachten wir das bitte. Als wir noch Sünder waren. Also als wir noch nicht würdig für diese Tat waren, ist er für uns gestorben. Und jeden Menschen, den wir ansprechen und noch nicht Christ ist, ist Sünder. Und wir können nicht zuerst sehen, ja, ist das ein guter Mensch, aber wenn er gut Mensch ist, dann ist das Evangelium ja noch etwas für ihn. Er ist gestorben, als wir noch Sünder waren, unwürdig eigentlich, diese Erlösung zu erfahren. Die Liebe Gottes ist unser Vorbild, an dem wir uns orientieren müssen. Es ist die Liebe, die sich verschenkt, die sich vorausgabt, die opferbereit ist. Aber es geschieht in unserem Leben schneller, als uns lieb ist, dass der Liebe plötzlich diese Leidenschaft der Hingabe und Selbstverleugnung abhanden kommt. Plötzlich realisieren wir, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir uns selber beschenken. Liebe heißt für uns dann, dass wir von der Liebe und Gnade Gottes profitieren und sie genießen. Ich habe zwar grundsätzlich nichts dagegen, aber wenn das dann so ganz kippt. Und eine der modernen Fragen auch unter uns Christen ist dann, stimmt das für mich? Habe ich genügend Freiraum, um mich zu entfalten? Hilft mir das? Bereichert es mein Leben? Oder etwas provokativer gesagt, ist das genug bequem für mich? Oder moderner gesagt, ist das cool? Macht das Spaß? Wie sich in unserem Leben eine Verschiebung von der Liebe, die sich verschenkt, zur Liebe, die sich beschenkt, vollzieht, möchte ich an einer interessanten Begebenheit euch aufzeigen. An einer gefährlichen Küste befand sich eine kleine armselige Rettungsstation. Die Küste war schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden. Deshalb hatte sich eine Handvoll Freiwillige hier eine kleine Hütte gebaut, um den Wachdienst zu versehen. Zu dieser Rettungsstation gehörte nur ein einziges Boot. Mit diesem Boot wagten sie, die kleine mutige Mannschaft immer wieder bei Nacht und auch bei Tag und Nacht, auf das Meer hinaus, um Schiffbrüchige zu retten. Es dauerte nicht lange, dass dieser kleine Stützpunkt bald überall bekannt wurde. Viele der Geretteten und auch andere Leute der Umgebung waren gern bereit, die armselige Station mit Geld zu unterstützen. Die Zahl der Gönner wuchs. So konnte man sich neue Boote kaufen und die Mannschaften schulen. Mit der Zeit gefiel den Gönnern die kleine ärmliche Hütte nicht mehr. Die Geretteten, sagte man, benötigten doch einen etwas komfortableren Ort als erster Zufluchtsort. Deshalb beschloss man, die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schönen Möbeln aus. Und auf diese Weise wurde die Rettungsstation allmählich zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die Station diente den Männern als Clubhaus, in dem man gesellig beieinander sein konnte. Und gleichzeitig geschah aber auch etwas ganz Verständliches. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Bergungsfahrt zu gehen. Und was tat man? Man heuerte für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Immerhin schmückte das Wappen des Seenotdienstes noch überall die Räume. Und nun passiert Folgendes. Vor der Küste scheiterte ein großes Schiff. Und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen frierender und halbtrunkener zurück. Also betrunkener, nicht halbvertrunkener, sondern betrunkener. Und drin befanden sich Schwarze und Orientalen. Und in dem schönen Clubhaus entstand ein Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb gleich danach Duschkabinen im Freien errichten, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern könnte. Und bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, weil er unangenehm und dem normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich auch noch als Lebensrettungsstation bezeichnen würde. Sie wurden schnell überstimmt. Man sagte ihnen, sie könnten ja auch woanders ihre eigene Rettungsstation aufmachen, wenn ihnen das Leben all dieser angetriebenen schiffsbrüchigen Typen so wichtig sei. Und das taten sie dann auch. Sie fingen an, von vorne an, mit einer kleinen, erbärmlichen Hütte. Ihr guter Ruf aber verbreitete sich sehr schnell, es gab neue Gönner und es entstand ein neues Clubhaus und so weiter und so fort. Die neue Station wandelte sich genau wie die erste und so kam es dann schließlich zur Gründung einer dritten Rettungsstation. Doch auch hier wiederholte sich die alte Geschichte. Zuerst gab es wieder nur eine kleine, erbärmliche Hütte, aber der Ruf verbreitete sich schnell, es gab Gönner, es wurde ein Clubhaus gebaut und so weiter und so fort. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Verhängnis, nur die meisten der Schiffbrüchigen ertrinken. Was sind unsere Kirchen? Clubhäuser oder Rettungsstationen? Hatte Jesus das vorausgesehen, dass wir es so gern bequem haben? Wenn er seinen Jüngern sagte, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Wenn er uns auffordert, bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Und ermauert das nicht noch einmal, wie wichtig Jesus dieser Auftrag ist, dass der wirklich ausgeführt wird. Und wie würdest du dich auf diese Skala einordnen? Und ich kann es dir gleich sagen, bei mir ist, ich bin auch nicht auf 10. Aber wo würdest du dich auf diese Skala einordnen? Verschenke ich? Bin ich eher von der Liebe geprägt, die sich verschenkt, oder eher von der, die sich beschenkt? Bin ich eher engagiert oder bin ich eher etabliert? Exponieren sollen sich die anderen. Ich bleibe schön im Hintergrund. Wo ordnen wir uns ein? Das könnt ihr in der Stille selber mal für euch tun. Ich glaube, die meisten von uns haben es nötig, dass die Liebe, die sich verschenkt, wieder neu erwacht. Die Liebe, die sich selbst beschenkt, die kommt leider irgendwie unscheinbar und schmerzlos zu uns. Und die müssen wir uns nicht kümmern. Die Liebe, die sich verschenkt, ist weit anstrengend. Sie fordert von uns Opfer an Zeit, Opfer an Geld, Opfer an Bequemlichkeit, Opfer an Ansehen. Echte Liebe fordert immer Opfer. Wenn wir möchten, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann sind wir gefordert. Wer denn sonst? Wir können nicht einfach sagen, dass das Gottes Angelegenheit ist. Er hat ja die Macht und die Kraft. Das wäre einfach eine faule Ausrede, denn der Auftrag hat Jesus uns Nachfolgen gegeben, dieses zu tun. Er hat nicht gesagt, Gott tut das. Er hat nicht gesagt, setzt euch in die Ecke und wartet und staunt, wie die Ernte eingefahren wird. Sondern er will uns gebrauchen. Paulus nahm viel auf sich, um diesen Auftrag zu erfüllen. Er ging dafür sogar ins Gefängnis, wie wir das ja hörten. Er wurde sogar von Seiten der Christen angegriffen. Aber ihm blieb es das Wichtigste, dass das Evangelium verkündet wird. So sagt er, die anderen verkündigen Christus als selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Also da, wir tun immer so, wie wenn Knatsch unter Christen sei, das sei so etwas, eine Erscheinung des 20. und 21. Jahrhunderts. Da sehen wir, der Paulus war schon massiv angegriffen von Seiten der Christen. Jetzt hätte der Paulus sagen können, wenn das so ist und dieses Evangelium mit diesen Motiven verkündigen, sollen sie aufhören, nichts mehr von Jesus sagen. Kennen wir das? Wenn eine Gemeinde evangelistisch aktiv wird und gegen außen tritt, haben wir sofort Stimmen von Gläubigen, die sagen, wir haben noch zwei Streit miteinander in der Gemeinde, wir können nicht evangelisieren. Oder ist noch etwas nicht in Ordnung, wir können nicht evangelisieren. Oder die Musik ist zu modern, wir können nicht evangelisieren, bevor wir das nicht geregelt haben. Ja, wir können diskutieren noch 20 Jahre. Und jetzt müssen wir mal hören, was Paulus sagt, das ist ja ganz absolut verblüffend, weil das ja seine Persönlichkeit getroffen hat. Es war ja eine Attacke gegen ihn. Und jetzt sagt er, spielt er nicht den Beleidigten, sondern sagt, aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird und darüber freue ich mich. Punkt. Das ist ganz gehalten. Wer hätte im Gefängnis sitzen können und jammern, oh, ich arme und ich verkündige die Botschaft aufrichtig und ich sitze im Gefängnis und die anderen, die kämpfen gegen mich und verkündigen Selbstsüchtigkeit, was bin ich für ein Armer, kommt, umarmt mich. Das ist nicht Paulus. Er freut sich darüber, dass Christus verkündigt wird, egal welche Motive die Verkündiger haben. Aber die Botschaft von Christus ist so wichtig und so dringlich, sie muss gesagt werden. Und passen wir auf, dass wir nicht zu diesen Christen zählen, die immer so wachsam sind und mit ihrer Wachsamkeit jegliche Evangelisation und Mission verhindern. Die klären Konflikte ihr ganzes Leben lang und noch keiner hat das Evangelium deswegen gehört. Niemand. Wenn Emma mit Vreni einen Streit hat, haben die halt einen Streit. Deswegen stellen wir doch die Evangelisation nicht ein. Wieso sollen wir dann nichts von Jesus sagen? Wisst ihr, wenn wir das wollen, diese Idealvorstellung, dass immer alle im Reinen sind, dann können wir nie Evangelium verkündigen. Weil immer irgendwo zwei Krach haben. Und gerade dann, wenn wir verkündigen, gerade dann, wenn wir an die Öffentlichkeit reden, gerade dann wird der Widersacher auftreten und schon sehen, dass wir hintereinander kommen. Dann ist die Frage, ob wir eine geistliche Perspektive haben und die Dinge dann nicht so wichtig nehmen. Vielleicht wie Paulus sagen können, eigentlich ist mir das Motiv egal. Hauptsache, Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Wie sollen, Hauptsache die Botschaft wird verbreitet und wir sind dazu da. Wir. Deshalb sind wir noch in dieser Welt. Wie sollen Menschen von Jesus erfahren, wenn nicht durch uns, durch wen denn? Sollen Moslems Jesus verkündigen? Oder Buddhisten? Von wem sollen sie es hören, wenn nicht von uns? Mit wem sollte Jesus diese Aufgabe erfüllen, wenn nicht mit uns? Paulus meint, nun ist es so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Punkt. So ist das Evangelium. Es wird verkündigt. Es überkommt einem nicht einfach. Ich bin nicht auf der Straße gelaufen und plötzlich dachte, preis den Herrn, ich bin Christ. Da hat jemand mit mir gesprochen. Da hat mir jemand erklärt, was in der Bibel steht. Da habe ich eine Entscheidung getroffen. Da war jemand da, der mir das erzählt hat. So geht das. Eigentlich wissen wir das alle und trotzdem werden wir gerne nachlässig in diesem Auftrag, auch ich. Ich nehme mich da gar nicht raus. Wenn ihr meint, ich sei da der Super-Evangelist, dann täuscht ihr euch. Manchmal ist es einfach eine Ermutigung. Entmutigung. Wir sind entmutigt, weil wir wenig Erfolg hatten. Wir haben vielen Menschen über Jesus gesprochen, sie auf ihn aufmerksam gemacht. Niemand hat reagiert. Niemand hatte sich bekehrt. Vielleicht interessierte sich da noch einer, aber dann hat er doch gesagt, nee, das ist nichts für mich. Das frustriert. Und ich merke selber, dass das ganz starke Auswirkungen hat auf mich und mich ganz stark oft frustriert, dass ich mich zurücknehme und denke, ja, ich habe es ihm auch schon gesagt, hat auch nichts gebracht, komm jetzt, ich spare mir die Zeit. Es ist leider nicht so einfach wie mit Schiffbrüchigen. Die Schiffbrüchigen wissen, dass sie Hilfe brauchen. Die sind froh um jede Hilfe, um jedes Schiff, das kommt und sie abholt. Sagen sie, nee, ich will nicht ins Schiff. Das ist weiß gestrichen, ich möchte ein blau gestrichenes Schiff, komm, fahr ab. Nee, die sind um jedes Schiff froh. Egal, ob das ein Loch hat oder nicht und sie noch Wasser schöpfen müssen beim Zurückrunden, das ist denen egal, sie wollen gerettet werden. Unser Auftrag ist viel schwieriger. Weil wir zu Menschen etwas sagen, was wir wissen, sie brauchen es, aber sie wissen nicht, wie schlimm, dass sie dran sind. Und auch wenn das so schwierig ist, haben wir diesen Auftrag auszuführen. Und vielleicht denkst du, das ist jetzt wieder so eine Predigt, bei der ich nächste Woche einmal mehr ein schlechtes Gewissen haben werde. Aber auch das wird vorbeigehen. So nach einer Woche ist das schlechte Gewissen auch vorbei. Nächste Woche kommen ja dann die praktischen Tipps, oder? Und dann kannst du das wieder ad acta legen. Ja, vielleicht ist es so. Aber ich möchte nicht einfach sagen, auf, jetzt reiß dich zusammen, nimm alle Kräfte, die du hast. Ich möchte am Leben von Paulus 3 Punkte aufzeigen, die uns helfen können, diesen Auftrag mit Überzeugung auszuführen. Was mir bei Paulus immer wieder auffällt, er war von der Botschaft des Evangeliums begeistert. Ihm war klar, es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben. Für ihn war unbestritten, dass er mit der besten Botschaft der Welt unterwegs war. Sein Missionseifer gründete in dieser felsenfesten Überzeugung, ich habe die beste Botschaft für diese Welt. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wichtigeres, was die Menschen hören müssen. Und als er sich von Agrippa verteidigen kommt, das haben wir ja gehört, sagt Agrippa, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Und dann mokiert sich der Paulus nicht und sagt, ja, weißt du, ich bin halt etwas ergriffen von dem, aber du musst selber wissen, was du glauben willst und so. Überleg's dir gut. Nein, da kommt nicht so Pipifax-Zeugs da, so Geschwafel raus. Sondern dann kommt die tiefste Überzeugung aus deinem Herzen. Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das waren auch Feinde von ihm, das werden, was ich geworden bin. Natürlich außer den Fesseln. Aber das möchte ich. Also nicht so, hey, sorry, tut mir leid, dass ich Christ bin und du mir jetzt begegnest. Aber es ist meine Last, die ich mittrage, Christ zu sein. Ich habe noch so eine fromme Familie im Rücken, konnte fast nicht anders. Oder wie auch immer. Oder hat mir mal einer was geschwafelt, habe ich mich bekehrt und jetzt habe ich da diese Last, aber jetzt bin ich halt Christ, aber tut mir leid, jetzt habe ich da irgendwie, muss ich dir irgendwie was sagen? Und nein, ich bin zutiefst überzeugt. Im Grunde genommen sollten wir lernen zu denken, jedem Menschen, der mir begegnet, dem kann nichts Besseres passieren, als mir zu begegnen. Warum? Weil ich die beste Botschaft habe, wenn ich dazukomme, die ich ihm sagen könnte. Und mit dieser Überzeugung, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich gehört haben, das werden, was ich bin. So viel ansteckender. Also dieses, ich bin Christ. Das ist irgendwie frustrierend. Warum soll ich Christ werden, wenn der schon irgendwie Probleme hat mit sich selber? das wirkt gar nicht ansteckend. Das war die tiefste Überzeugung. Sind wir überzeugt von unserem Glauben an Jesus? Dass wir das so selbstverständlich sagen würden? Ich wünsche und bete, dass du mal so wirst und das erlebst, was ich erlebt habe. Noch etwas können wir bei Paulus sehen. Er litt unter der Verlorenheit seines eigenen Volkes. Die Liebe Gottes prägte sein Wesen so sehr, dass er unter der Halsstarrigkeit seiner Volksgenossen sehr litt. Er sagt, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Und er bleibt nicht nur da stehen, sondern er geht jetzt einen unfassbaren Schritt weiter in seinen Gedanken. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Ich wäre sogar bereit, wenn es möglich wäre, dass mein Volk gerettet wird, als Stellvertreter praktisch, fast wie Christus das gemacht hat, für mein Volk ein Verstoßener zu sein und verloren zu gehen. Es war ihm nicht egal, wenn jemand verloren ging. Denken wir nicht manchmal, soll er doch verloren gehen? Selber schuld. Empfinden wir noch Mitleid mit den Menschen, die Jesus ablehnen? Es war ja nicht ein Mitleid mit Menschen, die Jesus nicht ablehnen, sondern Paulus hatte Mitleid mit den Menschen, die die Botschaft von Jesus hören und ablehnen. Darunter hat er gelitten. Haben wir noch dieses Mitleid? Wir haben ja gelernt, Mitleid zu haben ist etwas Schlechtes in unserer Gesellschaft. Das entwürdigt den Bemitleideten. Das ist völliger Blödsinn. Hoffentlich können wir noch mitleiden. Hoffentlich lässt sich unser Herz noch etwas bewegen. Lassen wir uns doch so ein Chabis nicht einschwatzen, dass man kein Mitleid mehr haben darf. Mitleid zu haben heißt doch nicht, dass ich jemand von oben herab behandle. Mitleid heißt, dass ich jemanden von unten her behandle. Das heißt, dass ich jemanden schätze. Wenn ich mit jemandem Mitleid habe, dann bin ich mit seinem Leid mit verbunden. Ich verbinde mich mit seinem Leid. Was Drittes sehen wir, Paulus war sich seiner eigenen Schwachheit und Ängste bewusst. Er war nicht der Verkündiger, der sich skrupellos hinstellte und predigte. So stellen wir uns doch Paulus manchmal vor, der kommt, hallo, jetzt bin ich da, alles auf die Seite, und dann lässt er los mit einer Wucht, dass die Leute fast wegfliegen. Aber Paulus war nicht so. Den Korinthern schrieb er, mit welchen inneren Kämpfen er das Evangelium verkündigte. Ich fühlte mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Ja. Können wir unterschreiben, oder? Da erzählen wir jemandem von Jesus und dann sagen wir, ja, ich war so ergriffen, ich habe das dem voll hingeschmissen. Und ich war so begeistert, dass ich das konnte. Ist das nicht mehr unsere Situation? Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und unsicher. Dann sagen wir manchmal, weil wir ängstlich und unsicher sind, sagen wir lieber nichts, wenn wir ängstlich und unsicher sind. Wir warten, bis wir sicher sind. Ich kann euch garantieren, da könnt ihr lange warten. Ziemlich lange. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Im Bewusstsein seiner eigenen Schwachheit bat er sogar die Gemeinde. Er war sich nicht zu erhaben, um die Gemeinde dafür zu bitten, dass Gott ihm die richtigen Worte gibt. Stellt euch das mal vor. Und ich gesagt, ich brauche niemanden, Gott, ich habe einen direkten Kanal zu Gott und er sagt mir immer, was ich sagen muss. Ihr müsst überhaupt nicht beten für mich, das habe ich selber im Griff. Nein, betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Ich schaff's nicht allein. Und ich schaff's nicht ohne Rückenwind, ohne Unterstützung der Gläubigen. Ich bin angewiesen auf eure Gebete. Das war übrigens auch in Jerusalem so, als die Verfolgung der Christen begann. Da hatten sie Angst, aber sie wollten den Auftrag trotzdem erfüllen, waren sich aber ihrer Schwäche bewusst. Und so beteten sie, höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, dass wir gerettet werden und uns niemand was anhält. Das würden wir doch beten, oder? Dann sehen sie zusammen, Herr, hilf uns, dass uns nichts geschieht und dass wir beschützt bleiben und weiß ich was. Und was sie beten, seht ihr das? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Hilf uns, dass wir nicht zurückkrebsen. Hilf uns, dass wir am Ball bleiben und den Auftrag erfüllen, den du uns gegeben hast, weil das unsere Aufgabe ist. Wir schaffen es nie allein, nicht ohne den Heiligen Geist und nicht ohne Unterstützung der Christen. Die beste Botschaft der Welt muss verbreitet werden.